Gutes Leben, der Running Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Brooks. Wir sprechen heute mit einem Läufer, dessen Leben durch die Begegnung mit einem Trailschuh verändert wurde. Zu seinen schönsten Lauferfahrungen gehören die Speedbesteigung eines Vulkans in den USA und Etappenläufe über die Alpen. Er ist nie mit Pulsuhr oder Musik unterwegs. Nach dem Training mag er Hefezopf mit Nutella und Butter. Und sein Motto lautet, das wird noch besser als beim letzten Mal. Ja, herzlich willkommen, Daniel Fasshauer.
Ja, vielen Dank, Tabitha, vielen Dank.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir reden. Da gibt es sicherlich einige Gemeinsamkeiten.
Schön.
Ja, dass du so sagst, dein Leben wurde durch einen Trailschuh verändert. Das müssen wir natürlich gleich noch klären, wie das zu Wege kam. Aber erstmal würde ich gerne mal wissen, seit wann läufst du eigentlich?
Ja, ist eine gute Frage. Ich wurde gezwungen, das erste Mal zu laufen. Das war, glaube ich, so 2001, 2. Das waren 1,5 Kilometer mit meinem Bruder. Das war die Hölle auf Erden. Ich habe mich noch nie so elend gefühlt danach, weil ich sage, sowas werde ich nie wieder machen. Aber dann irgendwie hat er gesagt, wir müssen jetzt einen Marathon laufen. Und dann war in Freiburg, meine Heimatstadt, der erste Marathon. 2004, glaube ich, war das. Und dann musste ich darauf trainieren. Und er hat gesagt, er läuft mit mir auch den ganzen Marathon durch. Und dann habe ich 2 Monate vorher angefangen zu trainieren und habe ihn auch gefinisht. Und sind konstant von der ersten bis zur letzten Minute das gleiche Tempo gelaufen.
Wow.
Und ich bin meinem Bruder bis mein Leben lang dankbar dafür, dass er das mit mir durchgestanden hat. Und er hat bei Kilometer 35 Mama angerufen, um Spaghetti zu bestellen, dass die jetzt auf dem Herd können. Und dann habe ich gedacht, also wenn der das so kann, dann will ich das auch irgendwann können. Das war der Startpunkt.
Das ist ja abgefahren. Wie ging es dir hinterher?
Übelst. Ich habe es gerade noch in die Wohnung geschafft. Ich konnte dann am nächsten Tag nicht mal aus dem Bett aufstehen, bin direkt zum Arzt, der hat mir 2 Spritzen in die Knie gejagt und dann wurde ich noch vom Taxifahrer ins Haus getragen, das werde ich auch nie vergessen.
Nein.
Vom Arzt nach Hause hatte ich dann ein Taxi bekommen und der hat mich dann zu meiner Mutter in die Wohnung getragen. Ging dann aber 2 Tage dann wieder besser. Die Spritzen, die Kortisonspritzen waren super, aber ich habe viel daraus gelernt, dass 2 Monate auf dem Marathon von null auf Marathon doch nicht sinnvoll sind.
Ja, und wie ging es dann weiter? Also was hast du dann so lauftechnisch gemacht?
Ja, tatsächlich hat mich das dann so ein bisschen gepackt und ich hatte dann während dem Studium angefangen zu laufen, noch mit anderen Kollegen, wir haben uns zusammengetan, Freunde, und hatten so ein bisschen eine Laufgruppe und habe dann angefangen, mich so in die Trainingslehre ein bisschen einzulesen. Ich habe dann einen Nebenjob gehabt und so bin ich dann zum Laufen gekommen und dann habe ich das regelmäßig gemacht, habe dann ein paar Marathons, Halbmarathons und so gelaufen auf der ganzen Welt. Nie jetzt ambitioniert, also ich habe nie gedacht, ich muss jetzt irgendwie unter 2 Stunden irgendwas laufen oder sowas. Das kam immer, wenn es gut lief. Wenn es schlecht lief, lief es halt auch mal schlecht.
Ja. Und du sagtest, dein Bruder hat dich ja ein bisschen überredet und auch durchgeschleppt durch diesen Marathon.
Ja.
Wie ist denn das? Ist Sport schon immer ein wichtiges Thema bei dir gewesen, schon als Kind? Und was spielt deine Familie für eine Rolle dabei?
Ja, gute Frage. Also ich sag mal, ja, also ich bin der 5. Sohn. Ich habe 4 große Brüder. Und da kannst du dir vorstellen, da war dann Sport, das ging dann gar nicht ohne. Und der eine war Klettern, der andere Laufen, der dritte Triathlon. Und also Sport war immer bei uns in der Familie. Das war jetzt nie aktiv. Von den Eltern waren es nicht gefördert. Ich war dann auch früh mal im Fußball, aber als kleines Kind war ich eigentlich gar nicht so im Sport. Ich war ganz viel draußen, ich glaube Toben und Baumhäuser und Klettern, aber nie jetzt im Sport. Das kam wirklich erst, ich würde sagen, so nach der Schule hat es tatsächlich erst so angefangen, dass ich das dann so intensiv betrieben habe.
Ja, ich habe auch 4 Brüder, ich weiß, was das bedeutet.
Ja, dann weißt du, was das bedeutet.
Absolut, ja. Ja, nee, das prägt auf jeden Fall und macht ja wahrscheinlich auch sehr ehrgeizig und willensstark, oder? Wenn man sich so immer durchsetzen muss oder rumschlagen muss.
Ja, ich musste in den Schwimmverein und wenn du mich sehen würdest, ich bin wirklich nicht groß gewachsen. Ich werde nie im Angriff Volleyball spielen, aber ich wurde gezwungen, ins Schwimmen zu gehen, weil das muss man machen, weil das gesund ist und wichtig ist. Und ich wurde auch vom 7,5-Meter-Brett halt hochgetragen und runtergeschmissen.
Nein.
Doch, und das erste Matchbox-Auto musste ich mir verdienen, indem ich halt Rückentreibbahnen schwimme. Also ja, es hat aber geprägt, war aber gut. Im Nachhinein betrachtet gut, damals war es richtig. Darf ich das sagen hier im Podcast? Scheiße.
Ja, das
war wirklich.
Das
war echt übel.
Und deine Brüder sind aber immer noch dran, die machen immer noch Sport.
Ja. Wir gehen auch alle zusammen einmal im Jahr Bergsteigen. Eine Woche, das ist die heilige Woche, ohne Familie, Frau, Freunde, nur wir Brüder.
Toll.
Das ist seit 25 Jahren und das ist ja unsere heilige Woche.
Super, finde ich total klasse. Ja, aber jetzt musst du natürlich auch erzählen, wie diese, du sagst, das wäre deine große Liebe gewesen, der erste Trailschuh in deinem Leben. Das musst du natürlich ein bisschen genauer erklären.
Ich hoffe, dass meine Frau jetzt gerade nicht zuhört, dass das meine erste große Liebe war, weil das wäre jetzt gemein meiner Frau gegenüber. Aber nein, ich hatte damals durch meinen Job, habe ich viele Testschuhe bekommen und konnte viel austesten. Und tatsächlich, das klingt jetzt sehr kitschig und das ist jetzt nicht von meinem Arbeitgeber bezahlt, was ich jetzt sage, aber es war tatsächlich der Cascadia von Brooks. Und ich bin den getestet gelaufen und habe gedacht, krass, bisher hatte ich immer so Lightweight-Trainer an und Gelände war überhaupt, also habe ich überhaupt nicht dran gedacht, da zu laufen. Da dachte ich, hey, jetzt mache ich das halt mal. Und bin dann da durch den Wald, dann hatte ich mich da verlaufen und dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt, ne? Ich meine, das kennst du auch. Und dann komm, nimmst die Abkürzung, querfällt ein. Da habe ich gesagt, hey gut, das geht ja auch irgendwie. Und dann hatte ich einfach echt so einen Riesenspaß beim Laufen, was ich eigentlich vorher nie hatte. Also ich fand Training jetzt nie erfüllend. Mir hat Fußball immer mehr Spaß gemacht oder Beachvolleyball oder sonstiges, weil es irgendwie so Mittel zum Zweck war, immer das Trainieren für einen Marathon, Halbmarathon, ne, oder irgendwas anderes. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, boah, der Lauf an sich, der hat mir jetzt so viel gegeben, das fand ich jetzt richtig geil. Ja, und so kam das dann, dass er gesagt hat, diesen Testschuh gebe ich jetzt auch nicht mehr ab. Und da will ich jetzt auch den Nachfolger und andere und überhaupt.
Also hast du dann weiter auch Straßenläufe gemacht oder bist du dann konsequent zum Traillaufen gewechselt?
Nee, ich bin dann eigentlich wirklich konsequent. Ich habe Straßenläufe gar nicht mehr gemacht. Mir waren die Straßenmarathons einfach, ehrlich gesagt, zu langweilig, wenn du mal, ne, Berlin und, keine Ahnung, in London und alle gelaufen bist. Es gibt bestimmt ein paar noch ganz tolle Straßenläufe, aber für mich hat es eigentlich keinen Reiz mehr wirklich gehabt. Und ein Freund hat dann gesagt, komm, wir laufen den Transalpine Run. Da habe ich gesagt, naja, gut, okay, versuchen wir es mal. Und habe das am Anfang völlig unterschätzt. Ich habe gar nicht überblickt, was das eigentlich alles bedeutet, ehrlich gesagt, auch hinsichtlich Training. Aber so kam das dann, ne? Und seitdem bin ich keinen einzigen Straßenlauf mehr gelaufen. Mhm.
Würdest du das auch so den Hörern vielleicht empfehlen, die jetzt sagen, laufen, da quäle ich mich immer ein bisschen, da muss ich mich jedes Mal überwinden, dass es vielleicht ein guter Start auch wäre ins Laufen, erstmal in den Wald zu gehen und nicht auf die Straße?
Ja, absolut. Also ich kann ich wirklich, ne? Das kann ich, viele verwechseln ja auch, sagen, meine Trailrunning ist ja immer nur, sich brutal die steilen technischen Trails hochquälen. Ja, geht auch, ne? Aber du hast ja so eine Abwechslung im Trailrunning, dass du sagen kannst, ne, vielleicht fange ich mal mit dem Feldweg an oder mit dem Waldweg und dann gehe ich mal vielleicht durch so einen kleinen Single Trail, so einen Pfad, ne? Den gibt es genauso in der Eifel, im Pfälzerwald, im Schwarzwald, da musst du auch nicht in die Alpen für. Und das Tolle am Trailrunning ist ja, du kannst es selbst erkunden. Wenn halt auf der Straße, dann bist du ja doch durchaus irgendwie ein bisschen limitiert. Ich meine, ich will das gar nicht jetzt irgendwie negativ, ne? Das gibt ja Leute, die wahnsinnig viel Spaß daran haben. Mhm. Aber im Trailrunning ist das Tolle, es kommt eigentlich immer anders, als du gedacht hast.
Ja.
Dann ist der Weg matschig, dann brauchst du halt doppelt so lang, weil du eigentlich nur durch Matsch läufst. Oder du musst außenrum gehen, weil es wirklich eine durchgehende Pfütze ist. Das sind ja Dinge, die du oft vorher nicht weißt.
Ja.
Und deswegen macht es einfach Spaß, weil du danach denkst, boah, cool, das ist jetzt eigentlich anders, als ich gedacht habe. Und ich glaube, dass das für viele Läufer auf jeden Fall was ist. Und viele haben einfach zu viel Respekt davor, weil sie denken, sie müssen jetzt gleich die Höhenmeter schrubben, was es eigentlich gar nicht ist. Du kannst einen tollen Traillauf machen mit 30 Höhenmetern. Mhm. Kannst du auch machen.
Ja, ich finde immer, man hat so ein bisschen das Gefühl von Kindheit, wenn man durch den Wald tritt.
Ja, stimmt, das trifft echt gut. Ja, absolut.
Man fuchtelt mit den Armen rum und ab und zu stolpert man, aber es ist irgendwie so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl auch, ne?
Ja, und du bleibst auch mal beim Ast irgendwie hängen, dann gibt's einen Striem am Arm oder, ne, oder irgendwie mal kurz Dornen, ist ja auch irgendwie was cool. Also danach ist so ein bisschen das Gefühl von, du hast ein kleines Abenteuer halt erlebt. Mhm. Also, ne, das war eigentlich nicht geplant, aber irgendwie ein gutes Gefühl.
Ja.
Das hatte ich zumindest jetzt bei einem Trainingslauf in der Stadt bisher noch nicht.
Ja, auch für die Seele, oder? Ist es was anderes? Also mir geht das so, dass ich dann mehr auftanke. Irgendwie ist die Luft besser und die Stille und alles ist irgendwie, im Wald ist es immer schöner. Aber vielleicht sind wir auch einfach Waldkinder. Ich weiß nicht, bist du in der Natur aufgewachsen oder in der Stadt?
Am Rand zum Schwarzwald, das war überhaupt nicht weit. Wir hatten den Wald wirklich um die Ecke. Wobei ich gar nicht mal nur den Wald nehmen würde, ne? Ich würde selbst ein Feld, ich meine, wenn du über ein Feld läufst, Sonnenuntergang, wunderschönes Kornfeld, irgendwie später Frühling, Anfang Sommer, was gibt Schöneres? Also ich glaube, auch zum Entspannen gibt's eigentlich nichts Besseres.
Mhm. Was würdest du sagen, was sollte man sich fürs Trailrunning aneignen? Welche Stärken vielleicht oder welche Sachen braucht man dafür und was ist ganz wichtig, bevor man damit loslegt und da jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit hatte?
Ich glaube, eine gewisse Flexibilität solltest du haben und vielleicht auch eine höhere Frustrationstoleranz, weil du einfach damit rechnen musst, denn du wolltest jetzt vielleicht einen Lauf einmal mit 200 Höhenmetern, 60 Minuten, am Ende waren es aber 90 und 400 Höhenmeter, weil der Weg gesperrt war, aber du wolltest jetzt nicht alles wieder zurück. Das sind halt solche Sachen. Ich glaube, das solltest du schon irgendwie mitbringen, aber das jetzt vielleicht gar nicht als Problem sehen, sondern als was Positives.
Wie trainierst du denn so im Alltag? Wie schaffst du das noch neben der Arbeit?
Ja, das Tolle ist ja am Laufen. Du brauchst Laufschuhe, du brauchst ein paar Laufklamotten und mehr brauchst du ja nicht. Und ja, ich bin sehr, sehr viel unterwegs, von Montag bis Freitag durchgehend eigentlich in der ganzen Welt. Und die Laufschuhe sind immer dabei und du findest eigentlich überall eine Möglichkeit, laufen zu gehen in allen Ländern, bei allen Temperaturen, ob es einmal morgens, mittags, nachts ist, ne? Aber ich versuche irgendwie immer, und wenn es dann am Ende irgendwie doch nur eine halbe Stunde war, weil es nicht anders ging, ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, ich gehe nie wieder unter 50 Minuten laufen, weil dann komme ich erst gar nicht in diesen Schweinehund rein, der sagt, oh nee, komm, heute muss das sein, sagst, nee, 50 Minuten, egal wie. Wenn das geht, ist es top, ne? Aber Laufen ist doch das Tolle, du kannst es morgens, mittags, abends, egal wo, wann machen. Laufschuhe hast du immer dabei. Und wenn es mal nicht der Trailrunning-Schuh dabei ist, dann läufst halt auch mal mit dem Straßenschuh. Wird es ein bisschen herausfordernder.
Wenn du so viel unterwegs warst, was war denn so dein lustigstes Erlebnis im Ausland beim Laufen?
Das lustigste Erlebnis, ja, das war eigentlich, als ich das erste Mal durch die Arbeit, unser Headquarter ist in Seattle. Und du warst bestimmt auch schon in den USA und weißt, die Straßen sind doch ein bisschen größer als bei uns. Und irgendwann habe ich mich mitten in der Stadt auf einer achtspurigen Straße in der Mitte wiedergefunden und ich kam nicht mehr raus. Und rechts und links sind die Autos an mir vorbei, Rushhour. Und irgendwann hat einer angehalten, hat meine verzweifelte Lage erkannt, hat angehalten, gehupt und irgendwann haben wirklich gefühlt 100 Autos angehalten, um mich über diese Straße zu lassen.
Ach, witzig.
Und alle haben sich totgelacht. Und da finde ich die Amerikaner auch einfach super, ne? Ich glaube, in Deutschland wirst du dann angemeckert und angehupt. Und die haben applaudiert und haben geklatscht. Also okay, das haben die wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Dass da der muss aus Deutschland gekommen sein.
Ja, die Deutschen laufen und die Amis fahren Auto, ne?
Genau.
Und was war so bis jetzt dein schönster Laufmoment?
Also ich denke, der schönste Laufmoment... Ich glaube, es sind zwei Laufmomente, die man da nehmen muss. Also der erste sicherlich war der erste Zieleinlauf beim Transalp in der letzten Etappe mit meinem Laufpartner. Das war hochemotional, weil eigentlich mein Ziel war, dass ich einfach nicht Letzter werden möchte. Und wir haben uns erst einen Tag vorher kennengelernt, weil unsere beiden Partner abgesagt haben.
Wow.
Und du bist 7 Tage, 24 Stunden zusammen, Tag und Nacht, unter wirklich extremen und unter Extrembedingungen, würde ich sagen, bist du da zusammen und wir haben das geschafft, wir kannten uns vorher nicht und das war sehr emotional, dass wir das geschafft haben und am Ende sind wir dann, so, glaube ich, sogar 24. Team geworden von, ich glaube, 350 oder wie viele das sind, also viel, viel besser, als wir jemals gedacht haben oder ich gedacht habe, weil mein Partner viel stärker war und dementsprechend, das war ein ganz emotionaler Moment, ein ganz toller und das Zweite ist, glaube ich, als ich mit meinem Team, mit meinem Dach-Sales-Team damals auf Mallorca sind wir laufen gegangen bei einem Sonnenuntergang zu einem Leuchtturm an der Küste entlang und das war für mich ein Beweis, dass Laufen sogar Teamsport sein kann. Das war wirklich auch ein Traillauf, ein sensationell cooler, schöner Lauf und als wir dann alle gemeinsam an dem Leuchtturm angekommen sind, Foto gemacht haben, das war wirklich was ganz, ganz Tolles.
Hier mit dem Transalpine Run, das ist an sich ja schon ein ziemlich krasses Ding mit den Höhenmetern. Und da ist es ja auch so, dass das Wetter sich schnell mal ändert in den Alpen.
Ja.
Und dann noch mit jemandem zu laufen, der so einem komplett unbekannt ist. Ja, was würdest du sagen, waren da so vielleicht 2, 3 Dinge, die du gelernt hast während des Laufs? Weil das ist ja schon ein Rennen, das einen so ein bisschen an die Grenzen bringt auch.
Ja, absolut. Also was ich gelernt habe, also was ich habe mich selbst deutlich besser kennengelernt und habe festgestellt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du unter so extremen Belastungen oder Situationen bist, dass der Kopf manchmal noch das Laufen übernimmt, anstatt der Körper. Ne? Du bist irgendwann kann der Körper halt auch nicht mehr. Ich meine, das ist natürlich eine Belastung jetzt. Das ist bei den Profis anders, aber wenn du jetzt mal, sag ich mal, Hobbysportler, so wie ich bis zu dem Zeitpunkt, der Körper ist darauf ja nicht ausgelegt, auf sowas. Und der Kopf muss irgendwann das übernehmen und muss da laufen. Und das war schon was ich für mich auch so kennengelernt habe. Wenn der Körper nicht mehr kann, dann kommt der Kopf und das funktioniert. Und das war sowas, was ich da mitgenommen habe, zu 100%. Ja.
Was machst du denn, wenn es richtig schwierig wird? Also wenn wirklich der Körper streikt oder irgendwie beim Laufen einem Sachen passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Hast du da irgendwie mentale Tipps für uns, wie man damit umgehen könnte?
Also wenn Biergarten in der Nähe ist, geh auf jeden Fall in den Biergarten, weil alles andere lohnt sich nicht. dein Leben ändert sich ja nicht, ob du den Lauf jetzt zu Ende bringst oder nicht. Ne? Das ist ja eigentlich völlig egal. Das ist ja eigentlich ein Luxusproblem, was wir dann haben. Deswegen, wenn Biergarten ist oder eine gute Eisdiele, geh erstmal dahin, ess ein Eis oder trink ein kühles und dann überlegst du dir, was du weitermachst. Wenn es das nicht gibt, dann muss der Kopf ran, ne? Das hilft alles nichts. Dann musst du sagen, okay, jetzt Körper rauf, aus, Kopf an und dann müssen wir jetzt durch. Das geht natürlich nicht, wenn du eine Verletzung hast. Ne? Wenn du eine Verletzung hast, hast du eine Verletzung, das ist klar.
Ja.
Das hilft nichts und dann musst du vernünftig sein. Und ich glaube schon auch, und das hat mich auch so ein bisschen der Transalp gelehrt, da sind schon Leute gelaufen, wo ich gedacht habe, warum machst du das jetzt? Das ist nicht gut. Das findet dein Sprunggelenk, du hast einen Bänderriss und du klemmst dir jetzt einen Kugelschreiber dahin, mit Tape machst du das fest, nur damit du die letzte Etappe jetzt noch läufst. Weiß nicht, ob das auf Dauer jetzt das Gesündeste ist.
Nee, also ich musste auch tatsächlich, glaube ich, vor der vorletzten Etappe abbrechen, weil ich mir auch Sprunggelenk kaputt gemacht habe.
Aber ist doch auch eigentlich die richtige Entscheidung, ne? Ich glaube, so musst du da auch dran gehen, weil den Schaden, den du ja davontragen kannst, der kann sie über Jahre ziehen, ne, womöglich.
Ja, für mich war es aber auch schwer. Ja. Also dieses Aufgeben, dieses Gefühl, ich muss jetzt aufhören. Ich höre eigentlich nie auf. Also so, das ist, ich glaube, das ist auch eine Lektion, die nicht einfach ist. Vor allem, wenn man eigentlich jemand ist, der gerne die Dinge durchzieht. Ne? Das ist so eine Sache.
Ja, absolut. Ich finde, also wo es mir ganz schwer ist beim Fußball, da kann ich auch noch 4-0 zurückliegen und da nervt es mich, wenn meine Mannschaftskollegen aufhören zu kämpfen und zu rennen, weil 4-0 ist, kann man auch aufholen. Aber beim Laufen hast du ja schon noch den Luxus, du machst das für dich ja selbst, ne? Da hängt jetzt ja eigentlich niemand dran. Mhm. Aber trotzdem, wie du sagst, ja, es ist sau schwer in so einer Situation dann trotzdem zu sagen, naja, komm, macht keinen Sinn.
Ja, aber vielleicht ist es auch so, dass man ja sich doch ein bisschen auch übers Laufen definiert, ne? Also über die Leistung oder über das, was man so schafft im Leben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also bist du sehr ehrgeizig oder kannst du gut damit umgehen, wenn es nicht weitergeht? Oder wenn du jetzt auch zum Beispiel während Corona mal keine Rennen machen konntest? Oder ist es für dich total entspannt, weil du sagst, auch ich renne ja für mich und ich kann ja ins Feld oder in den Wald? Bist du da tiefenentspannt?
Also tatsächlich ist es so, dadurch, dass ich jetzt, sag ich mal, zweimal hintereinander auch Transalp gefinisht habe, war das dann für mich was, wo ich gesagt habe, alle weiteren Rennen, die sind so on top, freut mich, wenn das geht, aber die mache ich jetzt nicht, um noch weiterzukommen, weil ich muss jetzt auch sagen, ich habe auch zwei Kinder, ich habe Familie, realistisch weiß ich einfach, ich müsste die Familie auch so vernachlässigen oder den Job, um jetzt wirklich noch mehr zu erreichen. Ich glaube, da muss jeder für sich auch individuell entscheiden, was ist auch realistisch noch möglich? Und da weiß ich einfach, da würde eins von beiden extrem leiden, weil du einfach die Zeit ja auch zum Trainieren brauchst. Und die habe ich nicht. Also was heißt, die habe ich nicht, die möchte ich nicht haben, weil ich halt die Prioritäten jetzt auch woanders dann setze. Ich versuche, wenn ich jetzt, und Corona ist für mich ehrlich gesagt eher schlechter, weil wenn ich weg war, hatte ich auch die Zeit mal zu trainieren und lang zu laufen, weil ich eh irgendwo war. Jetzt, wo ich auch nur zu Hause bin, meine Frau musste arbeiten, ich war zu Hause im Homeoffice, hast du auch die Familie um dich rum, das geht auch einfach so zurzeit nicht. Und deswegen muss ich sagen, nee, ich finde die Zeit nicht toll. Also für mich ist das eher eine Belastung, als dass es mir was hilft. Und vermisse ich die Rennen? Nicht unbedingt, aber ich vermisse so die Abwechslung. Ich laufe halt jetzt immer da, wo ich eh bin. Ich vermisse wieder irgendwelche neuen Trails zu erkunden, neue Gegenden, neue Berge, neue Täler, was ich am Meer. Also das vermisse ich.
Ja. Wie ist es denn, wenn du sagst, also das hast du mir vorher, vor unserem Gespräch schon gesagt, dass du grundsätzlich nie mit Pulsuhr und mit Musik läufst und manchmal auch den Leuten damit auf die Nerven gehst. Wie kommt's dazu? Ich meine, hast du dich noch nie verlaufen?
Doch, häufig und immer wieder. Nein, ich denke, das ist eben sowas, als ich glaube, ich komme aus den Bergen viel, vom Bergsteigen. Das habe ich auch getan, bevor ich Trailrunning gemacht habe. Und wenn du keinen Orientierungssinn hast, hast du einfach ein Problem. Also das solltest du dir vorüberlegen, ne, wenn du Bergsteigen gehst, ob du einen Orientierungssinn hast oder nicht. So. Und Vielleicht habe ich da auch altmodische Einstellungen, aber ich glaube schon, es hilft einfach, wenn du eben nicht einem vorgefertigten Trail folgst, sondern wenn du einfach auch mal sagst, ich höre auf meinen inneren Kompass und schaue jetzt einfach mal, wo es lang geht, wo es weitergeht und eben nicht immer das Vorgehen, weil du schaust halt permanent auf die Uhr, ne? Du schaust ja aufs Handy, schaust, okay, wo muss ich, oh shit, jetzt muss ich hier rechts, ah nee, jetzt sind wir falsch, komm wieder zurück und rechts. Ich glaube schon, das geht und du entwickelst ja auch einen Orientierungssinn, aber natürlich habe ich mich auch verlaufen, ne? Wo ich denke, komm, ich nehme jetzt hier eine Abkürzung, am Ende war es wahrscheinlich doppelt so lang, wenn ich jetzt einfach ganz normal den Weg oder den Trail weitergelaufen wäre. Ich habe eine Pulsuhr tatsächlich einmal angefangen damit, das fand ich furchtbar, weil ich möchte auch, dass ich auf meinen Körper hören kann, ein gutes Körpergefühl entwickle. Und wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt ja auch Tage, da bist du einfach schlecht drauf. Ne, warum du schlecht geschlafen, was auch immer so. Jetzt sagt aber dein Trainingsplan, du sollst heute mit dem Puls laufen, wo ich ja glaube, na, ist jetzt vielleicht nicht optimal. Hör doch auf deinen Körper, ne, wenn du halt nicht fit bist, machst halt doch weniger. Dafür gibt es mal einen Tag, wo du sagst, heute mache ich mehr.
Ja.
Ich hatte tatsächlich mal ein eindrückliches Erlebnis damals mit Haile Gebrselassie und den durfte ich mal so ein bisschen betreuen. Als Praktikant quasi und dann hat er mir irgendwann gesagt, schau nicht immer auf die Uhr, ne, das machen die Äthiopier so und Kenianer, sondern dieses Fahrtenspiel, das klassische, und sag mal, nee, ich laufe jetzt mal bis zu dem vierten Baum da hinten Vollspeed, ne? Also quasi wie Intervall, aber eben auf eine andere Art und Weise. Oder sagst, oh, heute gehe ich mal auf diesen Berg hoch. Du hast zwar keine Ahnung, wo der Weg da lang geht und wie, aber wie cool ist es? Und dann sagst du, ja, ich habe das geschafft. Also, und deswegen, und Musik bei Trailrunning, das ist mir wirklich ein Rätsel. Also ich lerne gerne noch dazu, wenn mir jemand nach dem Podcast das mal schildern kann. Aber wenn du in der Natur bist, du hörst Vogelgezwitscher, du hörst, wenn es knackt auf den Ästen, ne, oder wenn du durch den Wald läufst und der Wind, die Bäume, das Rauschen, die Bäche, also du erlebst so viel. Da habe ich noch nicht ganz jetzt rausgefunden, was mir die Musik dann da mehr geben kann.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich höre auch lieber, wenn Wildschwein
ja,
kommt vorher.
Richtig. Ja, genau. Ja, oder ein Hund auch. Also ich meine, ne, du begegnest ja tatsächlich, du hast ja auch so Begegnungen, die dann doch eher unangenehm sind, wo du denkst, du läufst am Bauernhof vorbei, weißt jetzt auch nicht, kommt der Hund jetzt auf dich zu oder nicht. Und dann höre ich ihn lieber eben vorher, als dann, wenn es zu spät ist. Also genau, so sehe ich das auch.
Was machst du denn, wenn dich wirklich mal ein Hund angreift oder ein Wildschwein? Also ist dir das schon mal passiert? Mir ist es nämlich passiert und ich weiß jedes Mal jetzt nicht, wie ich reagiere.
Streicheln, sofort streicheln. Exzessives Streicheln, ganz wichtig. Ich wurde auch zweimal von einem Hund, was heißt gebissen, würde ich nicht sagen, aber geschnappt, auch mit ruhig bleiben. Ne? Es hilft nichts. Und beim Wildschwein ist es wirklich so, du hast ja keine Chance, du bist ja nicht schneller. Ne? Ich bin einmal auf einem Baum hoch, da gab es eine Tanne, da konnte ich das machen, bis die Wildsau irgendwann abgezogen ist. Aber glücklicherweise, ich habe gefroren, ich habe so gefroren da oben. Aber glücklicherweise hatte ich das sonst noch nicht. Aber mit Hunden, ich glaube in dem Moment, ne, ich habe keine Tipps. Ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe einfach nur, mir wird es nie wieder passieren.
Ja, ich hoffe auch.
Ich mache einen weiten Bogen. Also ich sehe, wenn tatsächlich Hunde kommen und ich höre dann immer, nee, die machen nichts. Das haben die zwei damals auch gesagt. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, lauf langsam halt an. Und bleib stehen oder lauf einfach außen rum und bieg ab.
In diesem Sinne.
Ja.
Wie ist es für dich? Was macht das Laufen mit dir? Also was würdest du sagen, welche Effekte hat das Laufen in dein Leben gebracht? Ja, hat es dich irgendwie verändert?
Ich hoffe, dass ich ein bisschen ruhiger, ausgeglichener geworden bin. Seitdem ich das Laufen entdeckt habe, weiß ich, es gibt eine gute Möglichkeit, schnell runterzukommen. Und ich glaube, das hast du bei keiner anderen Sportart. Also so einfach. Ne? Natürlich, du kannst auch squashen gehen, aber dann brauchst du halt einen Squashplatz. Ne? Und du bist danach auch womöglich noch platter. Finde ich auch klasse. Aber du hast halt nicht überall schnell mal einfach so einen Squashcourt und einen Schläger dabei. Und die Laufschuhe, die kannst du überall hin mitnehmen. Und wenn dich irgendwas nervt, du hattest einen scheiß Arbeitstag, da ist eine E-Mail gekommen, die findest du wirklich voll daneben, dann geh erstmal laufen, bevor du sie beantwortest. Und ich glaube, das hilft wahnsinnig. Und da habe ich durch das Laufen, hoffe ich, wahrscheinlich werden jetzt, wie gesagt, meine Freunde und Familie genau das Gegenteil sagen, aber hoffe ich, dass ich da, ja, mich zum Positiven verändert habe dadurch.
Ach, bestimmt.
Danke.
Du klingst sehr
aus. Du nimmst es ja hier auf, ne, dann schick mir das. Sehr gut.
Genau. Du hast ja schon sehr viele Orte erlaufen, das hört sich ja an, als wärst du irgendwie in aller Welt unterwegs gewesen. Gibt es noch irgendeinen Ort, der dir da fehlt, wo du unbedingt mal hin willst und warum?
Ja, unbedingt Madeira. Ich kann es dir nicht sagen, ich war noch nie da, aber die Bilder, die ich sehe mit diesen tollen, ich glaube, es sind Wanderpfade, Wege, sehen aber aus wie geniale Single Trails am Meer, an dieser steilen Küste. Also Korsika ist mein absolut Lieblingsdestination, und da laufe ich für mein Leben gerne an der Küste, an der Steilküste. Es gibt nichts Tolleres. Ich glaube, Madeira ist noch mal schöner. Also das wäre was, da hätte ich richtig Lust drauf.
Ja. Eher so warme Länder dann. Also bist du nicht so für Russland oder die Alaska zu haben, dachte ich.
Der hat der liebe Gott uns ja die Skier geschenkt für diese kalten Tage und Regionen. Da bin ich ein großer Fan. Felle drunter klemmen, wenn es hochgeht, und dann aber auch runterfahren. Oder auf einer Loipe, wenn die planiert ist, bin ich auch voll in der Kälte mit dabei. Super, aber laufen in der Kälte, das ist irgendwie, weiß nicht, weiß nicht.
Okay. Wo wir schon mal dabei sind, was würdest du denn bei deinem Wettkampf immer einpacken und mitnehmen? Was ist immer in deiner Reisetasche?
Stirnband, egal wann, auch bei 40 Grad Stirnband, ist ein psychisches, ist irgendeine psychologische Sache. Müsste ich vielleicht mal tiefer mit einem Test oder bei einer Therapie ergründen, aber ich brauche immer ein Stirnband für alle Fälle. Wenn Wind kommt, schlechtes Wetter, Jacke ist egal, Hose, ich laufe eh nie mit langer Hose, egal bei welchen Temperaturen, das ist mir egal, aber Stirnband muss dabei sein.
Okay, vielleicht hält das deine Gedanken
Ja.
zusammen oder den Kopf
Womöglich, womöglich.
zumindest. Okay, jetzt was das Thema Trailrunning betrifft, worauf würdest du achten bei der Schuhwahl, bei den Klamotten, für alle, die vielleicht noch nicht so oft das gemacht haben, was braucht man?
Also generell tatsächlich, also ein guter Trailrunning-Schuh, das macht schon Sinn. Also, ne, also es gibt ja durchaus immer noch die Stimmen, die sagen, naja, komm, kannst du mit Straßenschuhen, nee. Also ich empfehle, und wenn es nur die eine Wurzel ist, ne, oder der eine Stein, wo halt der zusätzliche Grip dir dann eben diesen Halt gibt, den hast du eben nicht mit dem Straßenlaufschuh. Das ist einfach ärgerlich, wenn du dann umknickst und du läufst einfach leichter, du läufst besser, ne, du läufst einfach angenehmer. Und muss es jetzt immer gleich der Nonplusultra 300 € Wahnsinnsschuh sein? Ja, natürlich nicht. Ein guter Grip ist einfach wichtig beim Trailrunning. Es sollte definitiv ein Schuh sein, der dir einen Schutz bietet. Einen Schlammschutz, einen Geröllschutz, weil natürlich bleibst du immer irgendwo mal hängen. Und das hast du beim Straßenlaufschuh nicht. Ich meine, kannst du machen, du musst halt häufiger einkaufen, Freund und zum Beispiel von Brooks. Aber ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Und bei der Kleidung ist es auch so eine eng anliegend, ist, denke ich, auf jeden Fall was Sinnvolles, dass wenn du eben durchs Gestrüpp läufst, ne, du bleibst einfach sonst auch häufiger hängen. Ist jetzt auch nicht so cool. Und dann ist natürlich so, ne, je ambitionierter du bist, desto mehr technische Features gibt es natürlich. Aber das Tolle am Trailrunning ist ja wie beim Laufen, ne? Zieh dir Laufschuhe an, Laufklamotten und los geht's.
Du arbeitest ja für Brooks und viele, glaube ich, wissen gar nicht genau, ist jetzt Brooks eine deutsche Marke oder eine amerikanische? Ich habe das jetzt öfter schon mal von Läufern gehört. Vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen.
Ja, wir sind beides. Nein, also wir stammen von der Auswandererfamilie quasi ab Bruchs, und das können die Amis nicht aussprechen, deswegen Brooks irgendwann. Wir sind tatsächlich 1914 gegründet worden. Wir sind über 100 Jahre alt, aber tatsächlich seit jeher eine amerikanische Firma dann, mittlerweile in Seattle ansässig. Ja, ich werde auch tatsächlich häufig gefragt, und das ist ganz spannend, weil wir haben auch in unserer Historie von Eiskunstlaufschuhen, Tennisschuhen, Basketballschuhen, Bowlingschuhe, boah, alles. Wir haben alles gemacht. Und seit 2002, seitdem jetzt unser aktueller CEO Jim Weber da ist, haben wir uns sukzessive auf Running spezialisiert und machen auch nur noch Running, und wir wollen auch nichts anderes machen, aber das wollen wir richtig machen und haben halt glücklicherweise mit einem Investor wie Warren Buffett hinten dran das riesen Glück, dass wir keinen Aktionären gehören. Wir sind also nicht von kurzfristigen Erfolgen getrieben, sondern können konstant Dinge entwickeln. Wir haben langfristige Strategien, egal ob das Thema Nachhaltigkeit, Produkt, was auch immer ist, dass wir nachhaltig wachsen wollen, aber sinnvoll, ohne irgendwelche kurzfristigen Entscheidungen, die man vielleicht bereut und damit auch Dinge tut, egal ob fürs Unternehmen oder für die Umwelt oder die Läufer, die eigentlich nicht sinnvoll sind. Wir sind keine trendgetriebene Firma, sondern wir glauben an eine biomechanische Entwicklung. Und bisher, zumindest seitdem wir das so konsequent umsetzen, läuft es auch ganz gut und sind auch damit sehr zufrieden.
Ich muss aber eine Sache noch loswerden. Ich vermisse den Green Silence. Warum ist der nicht mehr da?
Ich glaube, wir waren wirklich 10 Jahre zu früh, ne? Also wir haben den 2010, 2011 auf den Markt gebracht. Für die, die es nicht wissen, das war der erste zu 75% recycelte Laufschuh, den es gab. Sowas gab es damals noch von überhaupt gar niemand. Hat aber,
Der war so cool
ja,
und der sah auch noch gut
ja,
aus.
absolut. Ich sehe es, und wir werden so häufig darauf angesprochen. Ich verrate jetzt was, das hat, glaube ich, sonst, das weiß sonst gar niemand. Nicht mal bei uns im Unternehmen womöglich. Er kommt wahrscheinlich wieder.
Super. Juhu, ich freue mich. Aber wann weißt du noch nicht oder kannst du es schon verraten?
wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Er wird jetzt nicht in den nächsten 12 Monaten kommen, aber es wird ein Schuh, ob es Green Silence heißt, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Schuh kommen, der natürlich in diese Richtung geht. Und was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ist, wir werden bis 2023 nur 100% recycelte Obermaterialien verwenden, sowohl in unseren Textilien als auch in unseren Schuhen. Wir sind schon jetzt dabei, dass wir viele Schuhe haben, die aus recyceltem Obermaterial sind, und auch im Zwischensohlenmaterial sind wir jetzt schon dabei mit Schuhen wie einem Hyperion Tempo, die nur noch 50% vom Zwischensohlenmaterial brauchen wie vorher, weil wir mit Stickstoff arbeiten, was früher gar nicht möglich war. Also da bewegt sich ganz, ganz viel. Das dauert nicht mehr lang und wir haben nur noch nachhaltige Schuhe. Also es wird keinen anderen Schuh mehr geben.
Ach toll, das wäre klasse.
Ja, absolut.
Ja, so, dann wären wir schon am Ende angelangt. Und da würde ich natürlich gerne wissen, welche 3 Tipps würdest du gern anderen Läufern geben aus deiner eigenen Erfahrung?
3 Tipps. Uiui. Also ich würde mal sagen, geht nicht zu verbissen an die Sache ran. Habt Spaß dabei. Das ist, glaube ich, was. Damit geht die Entwicklung nach vorne, nach oben, wenn du besser werden willst, auch schneller. Das zweite ist, ja, wir hatten es von Pulsuhren und so weiter. Ich glaube fest daran, nimm dir lieber den nächsten Hügel oder Berg oder das nächste Dorf als Ziel und schau, wie kommst du da irgendwie mal abwechslungsreich hin, als zu sagen, ich will jetzt heute mit einem 150er Puls laufen. Ich meine, du schaust dann ja permanent nur auf die Uhr und irgendwie verpasst du dann vielleicht einen tollen Sonnenuntergang, das Vögelgezwitscher, was wir halt hatten, ne? Damit genießt du viel mehr das Laufen. Jetzt haben wir 2, das dritte, ja gut, das musste ich ehrlich gesagt schmerzlich lernen. Und das kann ich nur weitergeben. Vergesst die Regeneration nicht. Ne? Überpaced nicht am Anfang. Das ist wirklich Quatsch. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich neige auch dazu, jedes Mal von neuem. Aber es gibt einfach fiese Läuferkrankheiten, also Schienbeinkantensyndrom und Shinsplint und alles mögliche Läuferknie. Am Anfang legst du die Basis, dass du das verhindern kannst, indem du einfach die Regeneration nicht vergisst und auf deinen Körper hörst. Und wenn dein Körper dir einfach heute sagt, heute ist es nicht, dann lass es. Dann geh langsam, ne, mach was anderes. Von mir aus gehst dann auch lieber Fahrrad fahren, aber das bringt, glaube ich, nichts. Speziell dann im Trailrunning, was einfach auch technisch anspruchsvoller ist. Ne, du trainierst viel mehr, das ist ja das Tolle am Trailrunning, dass du viel, viel mehr Muskulatur, alles, ne, Gleichgewichtssinn trainierst. Aber es ist eben auch ein höherer Anspruch an deinen Körper. Ich glaube, es waren 3.
Ja, Daniel, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war wirklich klasse.
Ja, vielen Dank.
Und wer mehr erfahren möchte über Daniel, der kann einfach auf unserer Homepage mal gucken. Da gibt's einige Bilder und Informationen. Und ich wünsche dir echt, dass du weiter so fröhlich und musikfrei und stressfrei durch die Gegend rennst und auch bald wieder vielleicht mal was Neues erlebst. Jetzt mit der Corona-Zeit sind wir alle am Kämpfen. Und
absolut. Ja, vielen, vielen Dank, Tim. Ich danke für die Möglichkeit und ja, war ein super Gespräch. Danke.
Das war So läuft das Leben, der Running Podcast. Mehr Infos, spannende Reportagen und Tests gibt es auf unserer Website www.running-magazin.com.